ARD. SWR Kultur. Forum.
Schwerter statt Pflugscharen. Was bedeutet Pazifismus heute? Mit Bernd Lechler. Hallo. Die NATO rüstet auf. Der deutsche Verteidigungsminister will das Land kriegstüchtig machen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine scheint ausgemacht, dass zwischen Staaten letztlich vielleicht doch das Recht des Stärkeren gilt und mehr Waffen mehr Sicherheit bedeuten. Wer hingegen auch nach dieser Zeitenwende vor Eskalation warnt und auf Verhandlung setzen will, gilt schnell als naiv oder gar als Putin-Versteher. War Pazifismus immer schon illusorisch, eine Utopie? Oder wären pazifistische Ideen gerade jetzt wichtig, um die Welt wieder friedlicher zu machen? Darüber diskutieren in dieser Sendung Dr. Corinna Hauswindell, Historikerin und Friedens- und Konfliktforscherin in Bonn. Dr. Ulrich Kühn ist Politikwissenschaftler am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Und dann sitzt hier noch Professor Olaf Müller, Philosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Müller, vor gut 3 Wochen erst kam aus einem SPD-Kreis um den früheren Fraktionschef Rolf Mützenich ein Friedensmanifest für weniger Aufrüstung und mehr Diplomatie, ganz knapp gesagt. Wie sehr hat Ihnen das aus der pazifistischen Seele gesprochen?
Also ich bin ja aus der Wissenschaft und halte mich von politischen Scharmützeln, soweit ich kann, fern. Und als Berufsphilosoph lege ich jedes Wort auf die Goldwaage. Deswegen habe ich natürlich einige Sätze in dem Manifest gefunden, mit denen ich nicht ganz einverstanden war. Nichtsdestoweniger fand ich es mutig von diesem Kreis in der SPD, die ja Regierungspartei ist weiterhin, dass sich einige Leute und nicht wenige da zusammengefunden haben. Und das ist ja nicht ein pazifistisches Manifest, sondern es sagt im Grunde, wir müssen auch die Diplomatie und die friedliebenden Mittel wieder stärker in den Vordergrund spielen. Und mit dieser Schlüsselbotschaft bin ich volle Pulle einverstanden.
Herr Kühn, wie haben Sie das als Fachmann für Sicherheitspolitik wahrgenommen?
Offen gestanden, ich habe es zunächst mal mehr als Privatperson wahrgenommen. Und zwar wurde es sehr schnell bei mir im Familien- und Freundeskreis diskutiert. Und da will ich jetzt keinen Hehl draus machen, das ist eher so ein bisschen das linkere Spektrum bei mir. Und da sind auch einige aus der Generation dabei, die beispielsweise auf der Bonner Hofgartenwiese Anfang der 80er Jahre demonstriert haben. Und da war der Tenor sehr eindeutig, nämlich weltfremd, an den Realitäten vorbei, nicht realisierend, was die eigentliche Bedrohung ist und letztlich unverständlich.
Das heißt, auch Ihre linken Freunde und Bekannten aus der damaligen Friedensbewegung haben sich da inzwischen umorientiert.
Ganz klar. Ich würde sogar sagen, dass es gerade die Älteren waren, die da doch eher kritisch waren. Die Jüngeren haben sich ein bisschen noch zurückgehalten, aber gerade die Älteren sagten, ich verstehe gar nicht, was Mützenich damit eigentlich sagen will. Als wenn Putin ernsthaft interessiert wäre an irgendeiner Form von Diplomatie oder Verhandlung. Das hat er doch gezeigt, dass er das nicht will.
Frau Hauswindell, Sie sind ebenfalls Friedens- und Konfliktforscherin bei allem Unwillen von Putin, von dem Herr Kühn gerade spricht. Wurde sich in diesen bald 3,5 Jahren des Ukraine-Kriegs zu wenig um Dialog bemüht?
Würde ich auf jeden Fall erstmal knapp mit Ja beantworten, was das Manifest und Ihre Ausgangsfrage angeht. Ja, ich finde schon, dass die Kolleginnen und Kollegen in der SPD, die das angestoßen haben, mutig in die öffentliche Debatte, die nicht nur seit 3 Jahren, sondern tatsächlich auch in der Reaktion auf die noch aktuelleren Kriege als der Ukraine-Krieg, doch jetzt sehr die Rüstungsthematik ins Zentrum rücken und tatsächlich die Diplomatie, selbst wenn man der Meinung ist und auch die Erfahrung gegenwärtig macht, dass Herr Putin jedenfalls wenig bereit ist zu sprechen, doch weiter versucht werden muss. Versucht werden muss, weil die Alternative ist die Fortsetzung des Krieges. Und das kann, dazu braucht man auch nicht Pazifistin oder Pazifist sein. Das kann nicht die weitere Zukunft unserer Zeit und unseres Planeten sein. Und wir müssen raus. Und es geht nur mit Sprechen.
Wenn Sie von den jüngeren Kriegen sprechen, dann meinen Sie Gaza und Iran, nehme ich an.
Selbstverständlich.
Ich würde noch mal kurz auf die Ukraine zurückkommen, Herr Müller. Sie haben bei Reklam Ende 2022 den Essay Pazifismus, eine Verteidigung veröffentlicht, an dessen Ende Sie sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen, wenngleich mit heftigen Bauchschmerzen und durchaus unsicher. Es ist eine schwierige Entscheidung. Da lief der Krieg ein halbes Jahr. Gilt Ihre Schlussfolgerung noch?
Also was ich damals nicht wusste, ist, wie weit von Ende März bis Mitte Mai 2022 die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gediehen waren. Da gibt es ja eine ganz gute Aufarbeitung im weltbesten Journal für Außenpolitik, Foreign Affairs, die das vor einem Jahr ziemlich gut informiert aufgearbeitet haben. Und was ich, als Putin diesen widerwärtigen Überfall in Gang gebracht hat, als erstes empfunden hatte, war natürlich, wie alle, die das Herz am rechten Fleck haben, Solidarität mit der Ukraine. Und die Frage ist halt, was das genau heißen kann. Und was es auch hätte heißen sollen während dieser Verhandlungen, die ja stattgefunden haben ohne westliche Beteiligung, dass wir dem ausdrücklichen Wunsch der Ukrainer, damals Sicherheitsgarantien zu formulieren, die sehr, sehr robust gewesen wären, nicht gleich hätten die kalte Schulter zeigen sollen. Wir wissen natürlich nicht, ob Putin sich am Ende darauf eingelassen hatte, aber nach übereinstimmender Aussage einiger derer, die da beteiligt waren, einerseits des israelischen Ex-Premiers, nicht wahr, Naftali Bennett, und dann aber auch ukrainische Unterhändler, war das gar kein so schlechter Deal für die Ukraine. Natürlich mussten sie Kompromisse machen. Aber wenn wir die Lage der Ukraine jetzt angucken und damals, dann würde ich sagen, wir haben es damals in einem entscheidenden Punkt an Solidarität mangeln lassen. Dass ich mich blutenden Herzens gegen Waffenlieferungen ausgesprochen habe, hatte damit zu tun, dass ich eine riesige Sorge habe und hatte, nämlich vor dem Ausbruch des Atomkriegs. Und im Grunde müssen wir hier zwei Sorgen miteinander abgleichen. Das eine ist die Sorge vor Putins Imperialismus. Und es wäre weltfremd, so zu tun, als ob es das nicht gäbe. Und andererseits gibt es die durchaus realistisch gut begründbare Sorge, dass in solchen Krisenzeiten die sonst kleine Atomkriegsgefahr, wenn auch nur aus Versehen, in die Höhe schnellen könnte. Und das beides bringt uns in ein Dilemma. Es gibt keinen sauberen Ausweg. Und als Pazifist bin ich dann eher auf Seiten derer, die für die Diplomatie sind. Weiter.
Herr Kühn.
Ja, beides richtige und auch wichtige Punkte, die da gerade angesprochen worden sind. Vielleicht einmal zur Gefahr des Atomkrieges. Auch das ist etwas, was noch von den Zeithistorikern und Zeithistorikerinnen aufgearbeitet werden muss. Es scheint so, dass wir doch recht nah an einem russischen Nuklearwaffeneinsatz in der Ukraine standen.
So ist das.
Und zwar in den Monaten September, Oktober, also der Herbst des Jahres 2022. Damals kommt die CIA unter Leitung von Bill Burns zu der Analyse, dass wir eine Chance von 50% hätten, dass die Russen Nuklearwaffen einsetzen könnten. So, das ist eine absurd hohe Zahl, wenn man sich das vorstellt in der Rückschau. Man muss trotzdem gleichzeitig sagen, dass wir bis zum heutigen Tage nicht wissen, ob dem wirklich auch so war oder ob nicht vielleicht die USA da etwas fehlinterpretiert haben. Da muss man aus wissenschaftlicher Sicht ganz nüchtern sagen, wir haben da einen Datenpunkt und den müssen wir näher untersuchen, aber es ist einer, der uns zum Nachdenken bringen sollte. Und es ist natürlich einer, wo ich es völlig unterstütze, auch aus meiner eigenen Forschung zu Abschreckung, zu Rüstungskontrolle, zu Eskalationsdynamiken, dass man natürlich jederzeit, gerade in Demokratien, darüber diskutieren muss, was sind denn die Risiken, die wir mit bestimmten Rüstungsentscheidungen eingehen. Unsere eigenen Rüstungsentscheidungen zu unserer eigenen Verteidigung und die zur Unterstützung der Ukraine. Da würde ich sagen, ist die Diskussion in den letzten Jahren zu schmal gewesen. Da wurde doch dann zu viel von TV-ExpertInnen, die vielleicht gar nicht so sehr bewandert sind in der Materie, die entsprechenden Argumente vom Tisch gewischt. Das heißt aber für mich gleichzeitig nicht, dass man nicht vielleicht nach einer längeren Diskussion auch über hohe Risiken zu dem Ergebnis kommen kann, dass man dieses Risiko eingehen möchte.
Wie verfolgen Sie die Debatte, Frau Haus-Wedell? Weil ich eingangs sagte, man gilt mit pazifistischen Positionen schnell als naiv oder als Putin-Versteher. Ist diese Diskussion in der Öffentlichkeit zu polarisiert, zu schwarz-weiß? Fällt da vieles Kluge hinten runter?
Das ist oft so, dass Kluges hinten runterfällt, wenn natürlich auch medial, und wir haben eine andere mediale Gegenwart als vor vielleicht 20 Jahren oder auch noch während des Kalten Krieges, wenn medial viel Power draufgelegt wird, die Hardware nach vorne zu bringen. Ich würde gerne gerade aus diesem Grunde über dem nochmal anknüpfen, was Herr Kühn sagte, in die Geschichte gucken ein Stückchen. Ja, das wird in der Tat nochmal eine genauere Betrachtung brauchen, zu gucken, wie nah wir während des beginnenden Ukraine-Kriegs bereits an einer atomaren Gefahr waren. Aber wir alle haben doch 40 Jahre Kalten Krieg hinter uns. Und das war ein Krieg, der auch und ganz wesentlich mit atomarer Hochrüstung so gefährlich wurde, dass ganz neu nachgedacht werden musste über das Zusammenleben. Und natürlich meine ich die Kuba-Krise. Es hat Zeiten gegeben, wo durch Hochrüstungskurs und das gegenseitige Eskalieren der Rüstung, anstatt miteinander und über Interessenlagen zu sprechen, tatsächlich die Welt nah an den Abgrund gekommen ist. Und das heute wegzuwischen, indem man sagt, das ist einfach alles eine ganz andere Situation, das scheint mir naiv, muss ich sagen. Wir sehen im Augenblick, dass Machtpolitik und das Umgehen mit völkerrechtlichen Vereinbarungen, die wir alle auch im Ergebnis des Kalten Krieges für gesichert hielten, nicht mehr gesichert sind. Und deswegen halte ich also das Einbeziehen einer zeithistorischen Perspektive und das Gucken auf die Ursachen für die erneute Verfeindung, die jetzt zu einer Kriegsführung à la Putin führt, die jetzt zu einem Vernichtungsfeldzug à la Gaza führt. Das sind doch Entwicklungen, die wir vor 30 Jahren am Ende des Kalten Krieges nicht mehr oder viele von uns nicht nur für möglich oder für vermeidbar gehalten haben. Und da müssen wir doch hingucken und nicht nur sagen, wie kriegen wir jetzt die hochgerüstete Kuh vom Eis, indem wir noch mehr drauflegen.
Ich würde da gern widersprechen an der Stelle und mal den Punkt setzen, dass ich glaube, und ich bin selber ausgebildeter Historiker, so gesehen bin ich eigentlich jemand, der gerne auch für historische Vergleiche argumentiert. Ich glaube, in diesem Fall werden sie uns nicht weiterhelfen. Wenn wir uns mal die Ähnlichkeiten und Unterschiede anschauen, also was ist ähnlich? Wir haben wieder einen Konflikt zwischen der NATO und einer Führung in Moskau. Das ist jetzt nicht mehr die UdSSR, sondern es ist jetzt Russland. Wieder spielen am Rande mögliche Raketenstationierungen in Deutschland eine Rolle und wieder haben wir eine nukleare Komponente. Ja. Aber damit enden dann auch schon die Ähnlichkeiten, die Unterschiede. Es geht nicht um Ideologie, sondern es geht ganz krude um Einfluss, Macht, Prestige, Territorium. Putins Russland tritt viel aggressiver auf als die UdSSR. Das sieht man schon daran, dass der Krieg in Europa ausgetragen wird. Auch das ein Unterschied. Er ist nah, er ist spürbar. Wir haben über 1 Million ukrainische Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Ja. Die USA erscheinen inzwischen als unsicherer Kantonist, die sich aus Europa zurückziehen wollen. Auch das ein klarer Unterschied. Und hinter uns liegen 3 Jahrzehnte der Friedensdividende. Das heißt, die Bundeswehr ist runtergewirtschaftet und nicht vorbereitet. Auch ein klarer Unterschied zu den 80er Jahren. Das heißt, die heutige Generation, Frau Hauswedel, kann sich die Äquidistanz ihrer Generation aus den 1980er Jahren, das heißt eine US-Kritik, die damals in Teilen fehl am Platz war in meiner Sicht, die gegenüber Moskau oft nachsichtig war, die gegenüber der DDR und dem real existierenden Sozialismus häufig völlig indifferent war in Westdeutschland. Das kann sich die heutige Generation im Angesicht dieser brutalen Bedrohung durch Putin gar nicht mehr leisten.
Ich würde gern 2 Sachen dazwischen schieben, wenn ich darf. Und zwar ist das eine, die Datenpunkte, die wir jetzt hatten. Wir hatten Kuba, da stand die Welt nah am Abgrund. Und als die Protagonisten wussten, was aus den Archiven, insbesondere Russlands, hervorkam, ist ihnen das Blut in den Adern geronnen. Das war der eine Datenpunkt. Dann haben wir jetzt Herbst 2022, 50%. Wir wissen nicht, ob dies wirklich geplant war, aber unsere epistemische Situation ist, dass wir halt mit 50-50 damit hätten rechnen müssen, dass es passiert. Und der dritte Datenpunkt, den ich gerne jetzt hinzufügen würde, das gefährlichste Jahr des Kalten Kriegs war 1983. Nach der großen Hochrüstung, die durch Reagan organisiert worden war, haben Andropow und sein Verteidigungsminister echt geglaubt, dass die Amerikaner kurz davor stehen, Russland, die Sowjetunion, atomar anzugreifen. Das war im Herbst 1983. Und dann kam dieser Fehlalarm. Und der russische Mann Petrov, der das gesehen hat auf seinem Computerbildschirm und sich entschieden hat, das nicht weiterzumelden, hätte er das weitergemeldet, wäre um Mitternacht Andropow geweckt worden und hätte ihm gesagt, du hast ein paar Minuten Zeit, entweder use them or lose them, also losschlagen auf Warnung hin. Das ist ja bis heute immer noch die westliche Doktrin, launch on warning. Das ist extrem gefährlich. Und Herr Kühn, eine Sache, die Sie in den Ähnlichkeiten zwischen der Situation damals und heute nicht erwähnt haben, ist die permanent bestehende Gefahr eines Atomkriegs aus Versehen, technisches, menschliches Versagen. Inzwischen schleicht sich die künstliche Intelligenz in die Vorwarnsysteme ein. Und ich mache mir riesige Sorgen, nicht so sehr um die amerikanische künstliche Intelligenz, die ist doch super, oder? Sondern um die russische. Wenn da ein Fehler kommt und sie wenig Zeit haben, dann bumm. Und noch ein letzter Satz vielleicht. Wenn die Russen auf dem ukrainischen Schlachtfeld eine taktische Atomwaffe eingesetzt hätten, wäre es vielleicht dann dabei geblieben. Das ist was anderes als die Apokalypse, die 83 und in der Kuba-Krise auf dem Programm stand. Aber wenn auch nur ein einziges Mal eine weitere Atomwaffe im Krieg eingesetzt wird, dann sind wir das Tabu los, das wir erfolgreich nach Nagasaki aufgebaut haben. Wir treten dann ganz sicher in eine Epoche ein, wo das nicht die allerletzte Atomwaffe war, die im Krieg gezündet wird. Wir treten in die Epoche der Atomkriege ein, im Plural. Und das ist eine Welt, die wir unseren Kindern nicht überlassen dürfen. Und dann so cool zu sagen, Herr Kühn, wie Sie es gemacht haben, ja, 50%, manchmal müssen wir halt hohe Risiken eingehen. Das, finde ich, ist eine Bewertung, die ja die ganze Menschheit betrifft und deshalb vielleicht ein bisschen zu überpointiert war.
Richtig ist, darauf hinzuweisen, dass wir uns hier in einem Gebiet bewegen, wo die gegenseitige Logik darin besteht, dass man die Dynamik irgendwann nicht mehr beeinflussen kann. Und das ist natürlich gefährlich. Das ist ein Prinzip, mit dem leben wir seit fast 80 Jahren. Und es ist ein Prinzip, von dem wir gehofft hatten, dass wir es überwinden können. Und wir müssen feststellen, seit circa 20 Jahren, das ist jetzt nicht erst nur der Krieg in der Ukraine, dass wir es eben nicht schaffen, dieses Prinzip zu überwinden. Und daran sind jetzt nicht nur Amerikaner und Russen schuld, sondern auch andere. Das ist das eine, was es gilt dazu zu sagen. Das andere bezog sich auf das Risiko. Da haben Sie mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Ich bin nicht der Meinung, dass man 50% Nuklearwaffeneinsatz als Risiko akzeptieren sollte. Ganz im Gegenteil. Ich bin aber der Meinung, dass wir bestimmte Diskussionen, die wir in Deutschland geführt haben, ob das jetzt um die Lieferung von Kampfpanzern ging, ob das um die Lieferung von dem Taurus geht oder nicht, dass die aus meiner Sicht daran gekrankt haben und immer noch kranken, dass die beteiligten Akteure nicht offen genug über die Risiken sprechen. Das heißt, dass eben nicht gesagt wird, wir wissen nicht, wie die russische Seite reagiert, wenn der Taurus beispielsweise gegen ein strategisches Ziel in Russland eingesetzt wird. Aber wir sind der Meinung, dass zum jetzigen Zeitpunkt dieses Risiko in Kauf genommen werden sollte. Das wäre aus meiner Sicht eine ehrliche Ansprache auch an die Bevölkerung und würde es uns ermöglichen, genau in diese Diskussion mal einzusteigen und nicht immer nur kategorisch zu sagen, Waffen ja, Waffen nein, Gespräche ja, Gespräche nein. Wir müssen in die eigentlichen Sachdebatten rein. Und da, finde ich, waren wir in Deutschland, gerade in Deutschland in den letzten 3 Jahren, sehr schlecht.
Sehe ich auch so.
Ja, dann würde ich doch gerne mal einhaken in die Sachdebatten. Natürlich geht es um die Sachdebatten, aber das heißt auch Debatte. Ja, und wenn der Schwerpunkt darauf liegt, jetzt die begonnene Kriegsrealität mit Ukraine, aber ich stehe darauf auch eben in vielen anderen Gebieten der Welt, die sehr dominant geworden ist, nur und im Wesentlichen mit Rüstungskonzepten zu beantworten, dann ist das auch aus einer pazifistischen Sicht, und dazu möchte ich schon wegen des Themas der Sendung noch einmal kommen, ein riesiges Problem. Der Pazifismus ist ja nicht nur eine moralische Haltung nach dem Motto, Rüstung ist schlechter als Nichtrüsten, Waffeneinsatz führt zu Menschenlebenvernichtung, Krieg ist grausam, sondern er ist zweitens eben auch gewachsen als wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass es wichtig ist, sich die Ursachen von Gewaltkonflikten anzugucken und vor allem die eskalatorische Entwicklung des Militärs als System. Und das ist etwas, was meines Erachtens im Augenblick aus der Sachdebatte ganz rausrutscht. Ich würde schon gern noch mal sagen, dass auf die Ausgangsfrage auch nach dem Manifest zurückzukommen, eins der Punkte, die mich sehr bewegt und in dem Manifest, finde ich, sehr richtig gemacht wurde seitens der Kollegen von der SPD, ist, dass wir ein anderes Verständnis von Sicherheit wieder brauchen. Und zwar ein Verständnis von Sicherheit, was durchaus in der Hocheskalation des Kalten Krieges gewachsen ist. Auch um diesen Vergleich ging es mir. Gar nicht so sehr um die simple Frage, war das eine völlig ähnliche oder gleiche Situation, sondern eins der wesentlichen Erkenntnisse, und zwar aus einer Mischung von ideologischem, Herr Kühn, sagen wir Wettbewerb, Streit, der sich im Kalten Krieg entwickelt hat, und einer interessengeleiteten Konkurrenz. Das war es doch immer beides. Meine Güte, der Kalte Krieg war doch nicht nur Ideologie. Der Kalte Krieg war auch immer ein Kampf um Einflusssphären in der Welt. Und das ist doch etwas, was wir auf einem neuen Boden jetzt erleben. Wir erleben Machtpolitik, geopolitische Machtpolitik, die dazu führt, dass Sicherheit nur noch gegeneinander gedacht wird. Wir reden nur noch davon, wer ist der Feind. Gut, Putin ist sehr hässlich, die Politik, die er macht. Das ist jemand, den ich lieber ganz woanders und sicher nicht mehr an der Führung von Russland sehen würde. Aber wir müssen doch davon ausgehen, dass auf absehbare Zeit dieses große Land mit den Planeten bestimmen wird. Und wenn wir in die Welt reingucken, dann ist sie im Augenblick dabei, wirklich die Rüstungsfrage zum Tanzboden zu machen, dafür, wie Interessen ausgeglichen werden. Und nicht mehr die Frage, wie wir die Natur und unser Klima retten. Und nicht mehr die Frage, wie wir soziale Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd neu auf die Beine stellen. Das sind doch alles Dinge, die in den Hintergrund geraten. Das ist das, wogegen ich mich wende. Und dafür brauchen wir eine kluge, nachdenkliche Debatte mit unseren Politikern, aber auch mit den anderen Staaten. Sorry, es geht um geopolitische Machtverschiebungen, die jetzt im Augenblick dem Rüstungshebel das Wort reden. Und das ist das, wo wir auch aus pazifistischen, aber auch aus ganz normalen menschlichen Erwägungen unbedingt eine neue Diskussion entgegensetzen müssen.
Wir sind jetzt sehr schnell zum Pazifismus als etwas gekommen, was nicht irgendwie mit Moral zu tun hat oder die menschlichere Position wäre oder dergleichen, sondern als eine Art Strategie, wie man mit Konflikten umgeht. Was sagt denn da die Geschichte? Wir hatten vorher diese Situationen, in denen es sehr gefährlich war. Gibt es denn auch Beispiele, aus denen man lernen kann, wo eine Deeskalation funktioniert hat?
Allerdings, also ich könnte ins Feld führen ein Beispiel, von dem ich sagen kann, dass ich mich in der Entwicklung und Begleitung des Konfliktes und des Findens einer friedlichen Lösung auch selber aktiv beteiligt habe. Ich meine, den Nordirland-Konflikt erscheint einem heute klein. Ich will einfach nur sagen, dass die 70er und 80er Jahre die IAA, die damals bekannteste und befürchtetste internationale Terrororganisation war. Da war von Islam und anderen Gefahren noch gar keine Rede. Und ich kann nur sagen, es war eine Situation, in der man überlegen musste, wie man die Anschläge, den Terrorismus zurückdrängt zugunsten einer Lösung. Und das fand mitten in Europa statt, wenn auch vielleicht am nordwestlichen Rand. Aber mitten in Nordirland, wo zwei Gruppen, unterstützt von zwei Staaten, aufeinander losgingen und Tausende von Toten über 30 Jahre brachten. Und die Debatte darüber, ob Bürgerkriege, wie wir ihn damals genannt haben, verglichen werden können mit zwischenstaatlichen, die würde ich schon gerne auch in der Friedens- und Konfliktforschung weiterführen. Ja, da gibt es Erfahrungen, wie man durch das Anerkennen bestimmter gegen und verfeindeten Positionen durch das Einladen an den Verhandlungstisch, der Führer der damaligen IAA wurde in die USA zu einem Visum eingeladen. Es war der Beginn der Friedensgespräche. Aber, und das will ich auch sagen, es war politisch eine andere Weltsituation. Es war das Ende des Kalten Krieges. Es war die Chance, dass auch innergesellschaftliche Konflikte gelöst werden konnten. Und die USA waren damals ein freundlicher Vermittler, der angeboten hat, zwischen zwei sehr verfeindeten Positionen in die Grätsche zu gehen und Verhandlungen in den Weg zu leiten. Das ist heute anders, obwohl ich sagen würde, vielleicht müssen wir jetzt ertragen, dass Herr Trump bestimmt, wenn in Gaza der Waffenstillstand ist oder der Waffenstillstand zwischen Israel und Iran auf den Weg gekommen ist. Das hat auch etwas mit Machtpolitik zu tun. Was ich sagen will, ist, dass es einfach unterschiedliche auch Weltsituationen gibt, die dem Pazifismus oder sagen wir mal lieber friedensfördernde Bestrebungen leichter machen und andere, in denen martialische und militärische Macht im Vordergrund steht.
Und völlig unmartialisch die Einladung auch aussprechend, von der Sie eben sprachen, Frau Hauswedel, haben wir den ukrainischen Präsidenten Zelensky in Istanbul gesehen, wie er Putin einlädt, persönlich Richtig. Sich an den Tisch zu setzen. Und der macht einfach klar, ich bin daran nicht interessiert. Ich will eine Lösung auf dem Schlachtfeld. Und was machen wir damit jetzt? Das ist immer für mich die Frage, auch was das Klar. SPD-Manifest angeht. Ich bin gar nicht gegen Diplomatie, ich bin auch nicht gegen Gespräche. Sobald es irgendwie auch nur die leisesten Anzeichen gibt, sobald man das Gefühl hat, vielleicht bewegt sich Russland an der oder jener Stelle, sollte man sprechen. Erst gestern hat Macron nach meiner Meinung nach zu langer Zeit mal wieder mit Putin telefoniert. Aber es gibt diese Anzeichen. Deswegen meine Frage, auch mit Blick auf dieses Manifest, was ja eine gewisse pazifistische Richtung hat. Was passiert denn dann eigentlich danach, wenn dieses Gesprächsangebot ausgeschlagen wird? Wenn der andere eben nicht am Tisch sitzen will, sagt man dann, wir haben es versucht, tut uns leid, liebe Ukraine, ab jetzt seid ihr auf euch gestellt? Oder sagt man, nein, wir müssen dann eben weiter unterstützen, weil wir wollen nicht, dass dieses Land dort endet, wo wir es nicht sehen wollen, nämlich unter der Knute Russlands in einem repressiven System, wo es dann noch mehr in erhöhterem Ausmaß sehr wahrscheinlich zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt.
Schwerter statt Pflugscharen. Was bedeutet Pazifismus heute? Das ist unser Thema im SWR Kulturforum. Es diskutieren Dr. Corinna Haus-Wedell, Historikerin und Friedens- und Konfliktforscherin, Dr. Ulrich Kühn, Politikwissenschaftler am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg und Professor Olaf Müller, Philosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Herr Müller. Also, ich würde da gerne ein paar Sachen ergänzen, als tatsächlich eine der letzten Pazifisten, die an den philosophischen Instituten in Deutschland noch übrig geblieben ist. Und zwar, was ich sehr unterstützen kann, ist der Punkt von Frau Haus-Wedell, dass es nicht nur um so eine moralische Position geht. Und ich würde das nochmal anders nuancieren. Nämlich erstmal ist es keine Schwarz-Weiß-Kiste, wenn es vernünftig betrieben wird, sondern da kommt erstmal der Slogan raus, je kriegerischer eine Handlung ist, desto moralisch zweifelhafter ist sie erstmal. Das ist die Moralkomponente. Und die führt aber, wenn man sie so im Rucksack hat, dazu, dass man Ausschau hält, wenn irgendwas vorgeschlagen wird, nach friedlicheren, weniger kriegerischen, weniger martialischen Optionen. Und das würde beispielsweise heißen, dass wir eher nicht in Deutschland Mittelstreckenraketen stationieren, konventionell, mit denen man binnen kurzem Moskau zerstören kann. Das ist ja fast wie ein Magnet, dass es die Zielkoordinatenprogrammierung der russischen Atomwaffen auf sich ziehen kann. Das würde der relative Pazifist erstmal ablehnen und stattdessen würde er sagen, was brauchen wir denn eigentlich, um territorial die Ostgrenze der NATO halten zu können. Und das kann man auf verschiedene Weise machen. Das kann man sehr aggressiv machen. Man kann es eher defensiv machen. Es gibt Vorwärtsverteidigung, das hatten die Russen früher. Wir hatten vorne Verteidigung, das war ein bisschen defensiver. Man kann es aber noch defensiver machen. Und Horst Affeld hatte, der ja kein Pazifist war, hat in den 70ern den Vorschlag gemacht, Verteidigung systematisch so zu denken, dass die Kräfte, die man für die Verteidigung einsetzen möchte, nicht vom Gegner missverstanden werden können als Angriffsvorbereitungen. Und das ist was, was wir die Militärs fragen sollten. Was braucht man dafür genau? Und ich sage nur ein paar Sachen, die ich inzwischen aus Gesprächen mit Militärs gelernt habe. Wir brauchen unter anderem natürlich eine Aufklärungsfähigkeit. Wir müssen sehen können, vor allem wenn die Amis uns blind machen, wir müssen sehen können, wo sich zum Beispiel Truppen massieren an der Ostgrenze der NATO auf russischer Seite. Und dann müssen wir zum Beispiel logistische Fähigkeiten haben, um Verteidigungstruppen dahin zu bringen. Und natürlich ist klar, es gibt keine scharfe Grenze zwischen defensiv und aggressiv, aber es gibt dann mehr oder weniger. Und da sage ich in einer Art Rückzugsgefecht von Pazifisten, also ich mache gerade ein Rückzugsgefecht, ich sage, wenn wir schon so viel rüsten, dann bitte so defensiv wie möglich. Und um das vielleicht noch an einem anderen Beispiel auszupacken, wenn wir jetzt die Wehrpflicht einführen, ja, dann habe ich als Pazifist einen Vorschlag. Und zwar möchte ich gerne, dass die jungen Frauen und Männer die Wahlfreiheit kriegen. Einerseits, ob sie die militärische Verteidigung von NATO-Territorium und unseres Territoriums einüben wollen, ist der eine Strang. Oder aber jetzt nicht etwa der alte Zivildienst, wie wir ihn hatten, nämlich dienen im Altenheim und im Krankenwagen und so weiter, sondern das systematische Einüben von sozialer Verteidigung, also zivilem Widerstand. Das ist ja eine Idee, wie man auch ein Territorium versuchen kann zu verteidigen, nämlich ohne Waffen. Und etwas, was, wenn es immer nur improvisiert wird, wie in Prag 68 beispielsweise, natürlich zum Scheitern verurteilt ist, aber wenn man das systematisch einübt und da alle zusammenkommen, die lieber das machen wollen, dann sendet man an die Gegenseite auch ein Signal, dass wir eigentlich sehr, sehr friedliebend sind. Und so wäre ich jetzt nicht auf einen Schlag dafür, die Bundeswehr abzuschaffen, sondern ich wäre dafür, dass die jungen Leute sich entscheiden können. Und dass es dann, wenn langsam hoffentlich der Dampf aus diesem Kessel der permanenten Hochrüstung rausgeht, dass es dann immer mehr möglich wird, die Bundeswehr an Bedeutung verlieren zu lassen und diese Formen des nicht aggressiven Widerstands zu stärken. Und es gibt ja Studien dazu, die zeigen, dass das gar nicht so schlecht von den Erfolgsaussichten her ist. Und insofern würde ich sagen, als relativer Pazifist, wo wir jetzt aufrüsten und über die Wehrpflicht nachdenken, dann bitte so friedliebend und defensiv wie möglich. Und das ist jetzt etwas, wo man das pazifistische Weltbild nutzt, um nach konkreten Alternativen zu suchen. Das ist ein Suchscheinwerfer sozusagen. Und da muss man genau nicht weltfremd sein, sondern man muss sehr, sehr genau hingucken, muss wissenschaftliche und historische Tatbestände einbeziehen. Und da, finde ich, sollten wir auch hingehen, als ein Vorschlag auch ein bisschen zur Befriedung der Debatte in Deutschland.
Ich teile alles, was Herr Müller an der Mischung, und er hat ja soziale Verteidigung auch mit angesprochen, an der Mischung des Umgangs mit Sicherheit geht. Und das ist auf der einen Seite sind es eben Waffentechnologien, über die man sich unterhalten muss und kann, was übrigens im Augenblick überhaupt noch nicht passiert. Stattdessen wird sehr viel Geld ausgegeben oder Geld freigemacht, sagen wir mal. Ob es denn kommen wird, werden wir ja auch noch sehen. Geld freigemacht, was dann auf anderen Ecken fehlen wird. Und es ist meines Erachtens eben so, dass wir die ganze Frage der eigentlichen Aufstellung dieser kriegstüchtigen neuen Armee, die wir da brauchen, eigentlich inhaltlich noch nicht diskutiert haben. Ich finde es übrigens schade, dass ein so beliebter Politiker wie Herr Pistorius so wenig dazu beiträgt, mal einen Blick zu werfen in den Wandel, der unbedingt notwendig ist, von einer Armee, die ja eine Armee im Einsatz war in den letzten 20 Jahren mit den entsprechenden Schwierigkeiten und auch Fehlern, wie wir sie im Auswertungsbericht für Afghanistan und anderswo gesehen haben, und einer ja doch deutlich auf Landesverteidigung wieder oder neu gerichteten Bundeswehr, wie wir sie jetzt aufstellen wollen.
Ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen. Ganz am Anfang des Gesprächs hat Herr Kühn gesagt, dass die Bundeswehr runtergewirtschaftet worden sei. Sie ist natürlich runtergewirtschaftet worden durch die Auslandseinsätze, vor denen Pazifisten gewarnt haben. Jetzt kann ich ganz cool sagen, I told you so. Ja. Aber das sollte ich mal fürs Protokoll festhalten. Die Warnungen der Pazifisten waren damals genau nicht weltfremd, sondern die Gegenseite war weltfremd, weil sie glaubte, Nation Building betreiben zu können, Frauenschulen mit Soldaten schützen zu können und der ganze Blödsinn, der in den Fortschrittsberichten zu Afghanistan immer gestanden hat, die ihr Papier nicht wert gewesen sind. Also das Wundenlecken der Bundeswehr hat jetzt damit zu tun, dass wir konsequent nicht in Verteidigung gesetzt haben, sondern wir wollten eine Interventionsarmee haben, die Weltprobleme löst, was Hybris war am Ende des Tages. Das ist das eine. Aber bevor ich mich jetzt in Rage rede, nochmal zu den Grautönen zurück. Und zwar finde ich, das ist schon so, dass man einen Verteidigungskrieg besser gewinnen kann, wenn man auch bessere, starke, aggressive Waffen hat, die weit hinter der Frontlinie die gegnerischen Logistikzentren und Entscheidungszentren und so weiter treffen können. Das ist schon so. Aber die Gefahr, dass es dann uns ganz um die Ohren fliegt, ist natürlich riesig. Und dann würde ich eher sagen, es ist eine gute Idee, darauf zu verzichten und darauf zu bauen, dass wir konventionell an der Grenze genug Abwehrstreitkräfte haben. Ich würde das so formulieren, wenn du den Frieden willst, so bereite deine Verteidigung vor. Und das ist das, wo wir jetzt, glaube ich, hin müssen. Und die Abschreckung, das ist ja ein doppeldeutiger Begriff. Wenn wir sagen, wir schrecken den Gegner davon ab, NATO-Territorium anzugreifen, kann das heißen, wir zeigen, dass es aussichtslos ist, mit den Mitteln, die er am Ort hat, über die Grenze rüberzukommen. Er packt es nicht sozusagen. Das ist eine Abschreckung, wo gezeigt wird, keine Chance, forget about it. Und die andere Abschreckung ist eine Racheabschreckung, eine Abschreckung, wie wir sie aus dem Kalten Krieg konzipiert hatten, wo nämlich der Westen ja konventionell sich zu schwach glaubte gegen die Sowjetarmee und vielleicht auch damit recht hatte und dann sagte, wenn wir es konventionell nicht halten können, dann ballern wir atomar los. So, und jetzt dreht sich das gerade um, weil wir sind im Moment konventionell stärker als die Russen und das wird auch nach den Aufrüstungsprogrammen sich erheblich verändern, noch das Gleichgewicht in dieser Richtung. Und so zwingen wir sozusagen die Russen hinein, dass die Atomwaffen eine größere Bedeutung in ihrer Strategie kriegen müssen. Und das ist super gefährlich.
Ich würde die Frage, wenn Sie sagen, Sie wollen das Risiko einer Abschreckung, die auf Verhinderung setzt, und also einer Verhinderung, die bedeutet, dass Zehntausende SoldatInnen beispielsweise im Baltikum stationiert werden, aus allen möglichen Ländern Europas, und Russland damit irgendwann gezwungen werden würde, in einem Konflikt Nuklearwaffen einzusetzen. Das wollen Sie nicht eingehen. Und gleichzeitig sagen Sie, Sie wollen dann aber auch die zweite Form der Abschreckung, nämlich das Deterrence by Punishment, also der nachfolgenden Bestrafung, das wollen Sie erst recht nicht eingehen. Was ist dann Ihre Antwort?
Nee, Missverständnis. Hier? Also ich möchte, dass wir schnell logistisch imstande sind, an einem Punkt, wo Putin seine Truppen massiert, schnell mit defensiven Soldatinnen und Soldaten hinzugehen, um die Grenze zu halten. Und um also zu zeigen, abschreckend, dass der Angriff nicht funktionieren wird.
Ich finde das durchaus inspirierend, darüber nachzudenken, welche Formen von Verteidigung und auch welche Waffensysteme dafür notwendig sind. Und trotzdem würde ich sagen, es ist und bleibt nur die eine Seite. Und klar, unsere Diskussion heute hier in dieser Runde ist ja bereits eine Reaktion darauf, dass wir über andere Ebenen der Auseinandersetzung über Interessenlagen derer, die im Augenblick Krieg führen. Und es sind Interessenlagen, die es dort gibt. Ja, es sind entweder revisionistische, imperialistische oder machtpolitische dergestalt, dass man der anderen Seite eigentlich überhaupt gar nichts mehr zugesteht. Und wenn wir aufhören, über diese Seiten auch ins Gespräch zu kommen. Das heißt, auch unsere Politik in der Bundesregierung darauf zu drängen, dass wir einen anderen Umgang mit Frieden- und Sicherheitsdebatte brauchen. Dann wird es zwar so sein, dass wir vielleicht ein paar mehr junge Leute unseres Landes mobilisieren, sowohl für eine defensive Verteidigung als auch für eine soziale Form der Verteidigung, wenn das Konzept überhaupt Akzeptanz bekommt. Ja. Aber ich sehe einfach, dass wir in der Zeit, wo wir das andere versäumen, die Gesprächsebenen über Konzepte von Sicherheit, auch mit den verfeindeten und befeindeten Parteien, wenn wir das versäumen, werden wir trotzdem in eine Eskalation hineinlaufen. Und ich muss ehrlich sagen, die jüngsten Vorstöße von Herrn Spahn und anderen, die machen mir ernsthaft Angst. Ja, jemand, der eigentlich keine Ahnung hat von der Debatte, die wir gerade führen.
Ist mir alles aus der Seele gesprochen.
Und, ja, das geht so nicht. Und vielleicht werden wir eine Übergangsphase haben im Augenblick. Ich habe vorhin gesagt, es hängt auch ein bisschen von den Zeitumständen ab. Eine Übergangsphase, in der jemand wie Herr Trump darüber bestimmt, ob im Nahen Osten im Augenblick mal wenigstens ein Waffenstillstand erreicht wird. Ja? Aber dann ist es Zeit, genau darüber zu debattieren, was wir jetzt eigentlich alles vermissen. Ja? Und diese Debatte, die würde ich wirklich mindestens so wichtig halten, wie die um welche Form von Waffensystemen jetzt für eine eher verteidigungsorientierte Politik wichtig sind.
Stimme zu.
Ich würde da gerne noch mal grundsätzlicher werden, weil das immer wieder anklingt. Sie sprechen Jens Spahn an, der ja einen Atomwaffenabwehrschirm für Deutschland vorgeschlagen hat. Ich fand dieses Wort von der bellizistischen Umerziehung, die deutsche Gesellschaft gerade erlebe, genau, aus Sicht von Vertretern pazifistischer Positionen, also dass wir Bomben irgendwie normal finden allmählich. Mhm. Trifft dieses Wort zu?
In Deutschland, glaube ich, sind wir nicht bellizistisch. Und deswegen glaube ich ja zum Beispiel, dass die jungen Leute, wenn sie diese Wahl hätten, falls die Wehrpflicht eingeführt wird, ich glaube, dass sich sehr, sehr viele gegen den Dienst an der Waffe entscheiden werden, obwohl sie wissen können, dass auch das eine riskante Form von Verteidigung ist. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr weit davon weg. Es wird versucht, diese Gesellschaft militaristischer zu machen. Aber bislang bin ich da vergleichsweise optimistisch. Es wird zwar über Pazifisten gelacht, sie werden verhöhnt und so weiter. Das ist schade. Und man sieht ja den Zustand einer Gesellschaft ein bisschen daran, wie sie mit ihren Pazifisten umgeht, oder? Aber alles in allem ist diese Gesellschaft nicht im Moment militaristisch. Und das kriegt Spahn auch so schnell nicht hin. Wir kriegen eine andere Semantik. Ich wäre fast dafür, das offensiv anzugehen. Dann nennen wir doch bitte das Verteidigungsministerium ab jetzt Kriegsministerium. Ich finde, da sollte man ehrlich sein. Und das war jetzt sarkastisch natürlich, aber ich mache mir da nicht so, jetzt noch nicht so große Sorgen. Es ist mehr so, dass die öffentliche Diskussion bellizistisch wirkt, aber das Volk ist, glaube ich, überhaupt nicht bellizistisch bislang.
Ich sehe hier eher die größeren historisch-politischen Linien. Und da muss man einfach sagen, mit Blick auf das 20. Jahrhundert, die Deutschen haben in drei Weltkriegen gekämpft. Zwei haben sie vom Zaun gebrochen und der dritte war dann ein kalter Krieg, wo sie sich gegenseitig an der innerdeutschen Grenze hoch bewaffnet gegenüberstanden. Und die letzten 30 Jahre sind so ein bisschen eine Aberration, also so ein bisschen quasi fast schon ein Urlaub von der Geschichte. Ich sehe es eher so, dass das zurückkehrt, was die Deutschen in weiten Teilen über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, mit ausgemacht hat. Das möchte ich hier, was ich jetzt sage, als völlig wertfrei verstanden sehen an dem Punkt. Ich finde es persönlich bedauerlich, dass wir jetzt nach 30 Jahren, wo wir eigentlich uns zumindest 10 Jahre lang an dem Punkt, fand ich, in den 90er Jahren bewegt haben, wo man sich gedacht hat, gut, jetzt wird's besser. Ja. Wir haben hier eine Perspektive auf das Bessere, auf eine Gesundung von Weltpolitik, auf eine Verrechtlichung, dass das alles wieder abgebaut wird, das sehe ich als hochproblematisch an. Same. Aber historisch gesehen, muss ich offen gestehen, überrascht es mich bei den Deutschen nicht.
Also das finde ich jetzt, sehe ich ganz anders. Wir müssen doch gucken, wie kommt denn das, Herr Kühn? Sie arbeiten an einem von mir sehr geschätzten und lange in der Kooperation befindlichen Friedensforschungsinstitut. Und auch Sie, Herr Müller, sind für mich einer der wirklich wichtigen Stimmen in unserer Debatte. Nicht, weil es Pazifismus ist, sondern weil wirklich die Frage, wie eigentlich Frieden neu gedacht werden kann. Und das kommt mir immer noch etwas zu kurz. Wie kommt es denn, dass diese 30 Jahre Ausnahme, Herr Kühn, so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind? Wie kommt es, dass die Kanzlerin, die immerhin die Hälfte dieser 30 Jahre gestaltet hat, jetzt ganz bewusst das Wort Friedenstüchtigkeit in die Debatte reinbringt, weil sie offensichtlich unzufrieden ist mit den Konsequenzen, die unsere Regierung im Augenblick zieht aus diesen 30 Jahren. Wie kommt es, dass wir an der entscheidenden Stelle, wo es offensichtlich möglich war, und nicht nur, weil die Friedensforschung ein paar freundliche Hoffnungen hatte, ja, wo es offensichtlich möglich war, Abschied zu nehmen von einer bestimmten Form der Abschreckung, der gegenseitigen Vernichtungsdrohung, und das ist doch keine deutsche Angelegenheit, sorry, wir reden doch von einer internationalen Veränderung der Stimmung, und ich habe das am Anfang mit dem Stichwort Geopolitik genannt. Das ist doch das, was wir uns historisch angucken müssen. Wie entstehen neue großflächige Verschiebungen geopolitischer Art? Das hat was mit ökonomischen Interessen zu tun, mit Aufstieg und Abstieg von imperialen Einflusssphären, und das dicke Ding, was wir doch am Horizont sehen, ist doch nicht eine soziale Verteidigung oder so, sondern ist der große Konflikt zwischen USA und China. Wo leben wir denn, wenn wir nicht das ernsthaft mit ins Kalkül ziehen? Und dafür muss doch eine grundsätzlich andere Weichenstellung debattiert werden. Sorry, und da ist mir Herr Spahn einfach schlicht nicht qualifiziert für. Und ich habe auch meine Zweifel an unserem neuen Bundeskanzler, sage ich
die
ganz ehrlich.
Die Weichenstellung, Frau Haus-Wedell, gebe ich Ihnen völlig recht. Und das ist was, was wir natürlich alle mit beeinflussen können. Aber ganz ehrlich, schauen Sie in die Umfragen rein. Erst jüngst stimmen Sie der massiven Erhöhung auf, ich sag mal, angeblich 5% zu. Fast 65%. Stimmen Sie zu, dass es eine europäische nukleare Abschreckung geben soll? 63%.
Ja. Stimmen Sie zu, dass Sie den Dienst an der Waffe einnehmen werden? Große Ablehnung.
Klar, nicht alles ist immer schwarz-weiß, nicht alles ist eindeutig. Mein Punkt ist ein anderer. Ich bin davon überzeugt, dass der deutsche Militarismus, der deutsche Bellizismus nie komplett verschwunden ist. Dafür ist er historisch gesehen viel zu lange da. Und ja, der kehrt jetzt in gewisser Art und Weise zurück. Wir sehen einen Außenminister, der Flecktarn trägt, der sich damit hat fotografieren lassen, einen Verteidigungsminister im Flecktarn. Ich warte darauf, dass wir irgendwann auch einen Bundeskanzler im Flecktarn sehen. Das kommt zurück.
Und das Aber was tun wir denn dagegen, Herr Kühn?
Da bringt es nichts, so zu tun, als gäbe es das nicht.
Ich freue mich, dass wir hier ein Gespräch haben, wo der eigentlich am weitesten weg von der pazifistischen Position ist, diese besorgten Betrachtungen zum deutschen Militarismus macht, die ich mir verkneifen muss immer. So. Aber das war sehr spannend.
Wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Vielleicht als Schlussfrage nochmal die Frage, die wir als Überschrift für die Sendung gewählt haben, auch um das Stichwort nochmal zu bringen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bedeutet Pazifismus heute?
Pazifismus ist eine Weltsicht, die einen gewissen Optimismus zur menschlichen Natur vertritt und einen Pessimismus zur Lösbarkeit von Konflikten mit technischen, militärischen Mitteln und auf die Weise versucht, zu friedlicheren Alternativen zu kommen, als die Gegenseite, die glaubt, mit Waffen vorwärts gehen zu können, anbietet. Und das ist nichts, was man schwarz-weiß hat, das ist ein Suchprozess. Man kann falsch liegen, man kann Fehler machen, man kann Schuld auf sich laden. Es ist keine Garantie, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.
Herr Kühn.
Pazifismus aus meiner Sicht ist ein Konzept, das so breit aufgefächert ist, dass ich Schwierigkeiten damit hätte, mich auf das eine oder das andere festzulegen oder zu versteifen. Für mich ist eines klar in der heutigen Debatte, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Kommunikation, wir müssen miteinander reden. Es geht nicht nur über das Militärische, aber wir müssen eben auch den Realitäten ins Auge sehen. Und die sagen, dass momentan sehr wahrscheinlich das Militärische erstmal die Option ist, die vorgezogen wird. Und das bestätigt sich meiner Meinung nach in weiten Teilen der Bevölkerung.
Frau Haus-Wedell.
Ja, das mit dem Pazifismus, die Debatte darüber, das hat man, finde ich, an dieser Sendung auch sehr gut gesehen, geht ja eigentlich nicht um den Ismus und die geht nicht um die Theorie oder die pazifistischen Ausprägungen innerhalb der Geschichte der letzten Jahre, sondern es geht doch uns in der Diskussion, wenn wir dieses Thema aufgreifen, darum, wie kann man unter heutigen politisch, machtpolitisch veränderten Bedingungen Frieden schaffen oder etwas friedlicher den Umgang zwischen Gesellschaften, aber auch innerhalb der Gesellschaften regeln. Das wäre für mich die Aufgabe pazifistischer Debatte, Frieden und Sicherheit neu zusammenzudenken. Von staatlicher Seite, auch Regierungsseite, erwarte ich nicht, dass die Pazifisten sind. Pazifismus war nie Staatsraison, ja, auch nicht in Deutschland.
So ist das.
Aber es kann ein Politikkonzept sein für Politiker, für Wissenschaft und für Bewegungen. Und das ist das, was ganz stark nach vorne kommen muss und weg muss von dieser komischen Ausgrenzung.
Schwerter statt Pflugscharen. Was bedeutet Pazifismus heute? Das war das Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutierten Dr. Corinna Hauswedell, Historikerin und Friedens- und Konfliktforscherin Bonn, Dr. Ulrich Kühn, Politikwissenschaftler am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und Professor Olaf Müller, Philosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.